Für diese Folge möchte ich eine Inhaltswarnung aussprechen. Dieses Gespräch enthält detaillierte Schilderungen von psychischer und körperlicher Gewalt gegen Menschen, detaillierte Schilderungen von medizinischen und pseudomedizinischen Experimenten an Menschen oder toten menschlichen Körpern ohne deren Wissen oder Zustimmung, sowie detaillierte Schilderungen zum Umgang mit Körpern und Körperteilen toter Menschen während und nach anatomischen Untersuchungen.
Interessant ist, dass Robert Wetzel, der hiesige Institutsdirektor, wie auch viele andere Anatomen, überzeugte Anhänger dieser Rassenlehre waren. Wetzel selber rühmt sich damit, er war auch hochschulpolitisch eine sehr wichtige Figur, Prorektor und Führer des NS-Dozentenbundes. Er rühmt sich damit, dass er besonders in Tübingen auf die Etablierung der Rassenkunde hingewirkt hätte. Trotzdem haben sie keine Probleme damit, deutsche Studenten für deutsche Patienten an den Körpern von slawischen Menschen auszubilden. Also man kann sagen, im praktischen Vollzug haben sie im Grunde ihre ideologischen Annahmen widerlegt, ohne dass ihnen das überhaupt aufgefallen ist.
In dieser Folge von Geschichte Europas spreche ich mit Professor Dr. Benigna Schönhagen und Stefan Wannenwetsch über das Gräberfeld X in Tübingen, eine an die Anatomie der Universität Tübingen angegliederte Grablege, auf der Menschen und Körperteile bestattet wurden, die in der Ausbildung von medizinischem Personal verwendet wurden. Einen besonderen Augenmerk legen wir dabei natürlich auf die Zeit zwischen 1933 und 1945. Und zum Ende des Gesprächs spielt auch die Erinnerung an die Opfer der NS-Diktatur im Zusammenhang mit der Tübinger Anatomie eine wichtige Rolle. Neben meinen beiden ExpertInnen möchte ich hier auch Herrn Jonas Metten von der Universität Tübingen für seine technische Unterstützung bei der Aufnahme danken. In den Shownotes findet ihr eine Liste inhaltlich verknüpfter Folgen sowie Hinweise, wie ihr mehr Feedback, Kommentare oder auch eine Unterstützung zukommen lassen könnt. Ich freue mich auf eure Nachrichten und wäre euch sehr dankbar, wenn ihr euch dafür entscheidet, mir einmalig bei PayPal oder monatlich bei Steady etwas zuzusenden. Sowohl Frau Schönhagen als auch Herr Wannenwetsch sind neu im Podcast und stellen sich und ihre Wege zum Thema zunächst vor. Ich wünsche euch nun viele neue Erkenntnisse beim Anhören dieses Gesprächs, das wir im Mai 2024 geführt haben.
Mein Name ist Benigna Schönhagen. Ich habe in Tübingen studiert und 1986 mit einer Arbeit über Tübingen in der Zeit, die Universitätsstadt in der Zeit des Nationalsozialismus, das mit einer Promotion abgeschlossen. Und in der Zeit entstanden Diskussionen über das Gräberfeld X und daraufhin habe ich dann eine Studie über das Gräberfeld X gemacht. Meine Schwerpunkte seitdem waren immer entweder NS-Geschichte oder, was damit aus der Lokalgeschichte zusammenhängt, jüdische Geschichte. Und da mich immer Vermittlung interessiert hat, bin ich dann ins Museums- und Ausstellungswesen gegangen, habe eine Ausstellung über Tübingen im Nationalsozialismus gemacht, mehrere Museumskonzeptionen und 17 Jahre lang das Jüdische Museum in Augsburg geleitet und bin dann im Ruhestand nach Tübingen gegangen und habe 2020 mit dem Forschungsprojekt zum Gräberfeld X begonnen.
Ja, mein Name ist Stefan Wannenwetsch. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter im Projekt Gräberfeld X seit 2020. Das heißt jetzt auch schon das fünfte Jahr, in dem wir dran arbeiten. Tatsächlich war mein Weg dorthin etwas kurvenreicher. Ich habe, wie Frau Schönhagen auch, hier in Tübingen studiert, habe meine Promotion aber jetzt nicht zu einem NS-spezifischen Thema gemacht, sondern mich mit der Frage auseinandergesetzt, wie sich die Kategorie Arbeiter in der Bundesrepublik verändert hat. Allerdings war ich daneben schon während meinem Studium zivilgesellschaftlich aktiv in einem Verein, der sich dafür eingesetzt hatte, dass es hier in Tübingen Lern- und Doku-Zentrum zum Nationalsozialismus geben soll. Und einer der Punkte war da auch das Gräberfeld X, hat allerdings jetzt nicht die große Rolle gespielt, aber so hatte ich tatsächlich auch schon Verbindungen zum Thema. Und ja, 2020 war meine DFG-Stelle ausgelaufen und ich hatte dann großes Glück, dass Frau Schönhagen mich als wissenschaftlichen Mitarbeiter für das Gräberfeld X-Projekt eingestellt hat.
Frau Schönhagen, wir fangen am besten erstmal mit dem Kern des Themas an, nämlich dem namensgebenden Gräberfeld X. Was ist das?
Ja, dieses Gräberfeld X, das auch oft als 10 gelesen wird, aber es ist ein Feld auf dem Tübinger Stadtfriedhof, das als eines der letzten Felder eingerichtet wurde und da die Abteilungen alle alphabetisch nummeriert sind, ist es eben ein Gräberfeld X geworden und es ist 1849 von der Stadt Tübingen, dem Anatomischen Institut der Universität Tübingen zugeteilt worden und von dem bis 1960 belegt worden mit den Toten und den Resten von Toten, die in die Anatomie gekommen sind und dort verwendet worden für die Lehre und die Forschung, mit einer Ausnahme: Ende des Zweiten Weltkriegs und kurz nach dem Zweiten Weltkrieg sind auch Menschen dort bestattet worden, vor allen Dingen ausländischen Herkunft, die gar nicht vorher in der Anatomie waren. Aber im Grunde genommen ist es das Gräberfeld der Tübinger Anatomie. Und dieses Gräberfeld ist in der NS-Zeit vor allen Dingen deswegen oder hat vor allen Dingen deswegen Aufmerksamkeit bekommen, weil in der Zeit des Nationalsozialismus dort es zu einer Endstation der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft wurde, weil dort Menschen oder die Leichen von Menschen entsorgt wurden, die Opfer nationalsozialistischer Gewalt wurden. Und das war auch immer der Grund, das war dann auch der Grund, weswegen man überhaupt anfing, nach der Geschichte dieses Gräberfeldes zu fragen. Aber das Gräberfeld hat eine viel längere Geschichte, steht ja in der Tradition der Tübinger Anatomie. Und die ist ein Fach, das quasi von Anfang an mit Gründung der Universität schon Bestand hatte. Die Tübinger Universität ist über 500 Jahre alt, wurde 1477 gegründet und 5 Jahre nach der Gründung wurde schon das Gesuch gestellt für die Ausbildung von zukünftigen Medizinern, Körper sezieren zu dürfen. Und das ist 1482 von der damals höchsten geistlichen Autorität vom Papst gestattet worden. Mit der Auflage, dass es eine bestimmte Gruppe ist, die dort seziert werden darf, nämlich dass es Hingerichtete sein sollen. Und so kommt es, dass ungefähr alle 3 bis 4 Jahre ein Hingerichteter, die Leiche eines Hingerichteten in die Tübinger Anatomie kam und dort für die Sektion verwendet wurde. Diese Sektionen muss man sich völlig anders vorstellen, als sie heute stattfinden, denn diese Sektionen waren quasi ein öffentliches Spektakel. Daher kommt ja auch der Begriff des Theatrum Anatomicum, das bekannteste und berühmteste ist ja heute noch in Padua erhalten. Auch in Tübingen waren diese Sektionen öffentlich, man musste dafür zahlen und die Vorlage war auch, dass es zu Beginn vor Beginn der Sektion alle daran Beteiligten eine Seelenmesse für den Toten abhalten mussten und dass er am Ende auch würdig bestattet wird. Diese Art des Unterrichts änderte sich dann im Zuge des 18. Jahrhunderts und statt dass Studenten nur zugesehen haben von den hohen Rängen mit öffentlichen Honoratioren, die auch gerne zu diesen Veranstaltungen kamen, fing es dann an, dass Studierende tatsächlich auch die Sektionen selber durchführen sollten, beteiligt waren an der Sektion und damit war der Bedarf deutlich erhöht nach Leichen. Außerdem hat sich die Zahl der Medizinstudierenden auch in diesen Hunderten von Jahren vermehrt und damit beginnt das Klagen, dass man zu wenig der Anatomen, dass sie zu wenige Leichen haben und deswegen gibt es dann 1763 eine Anordnung des damaligen Landesherrn Karl Eugen der festhält, dass nicht mehr nur die Hingerichteten, also die justifizierten Delinquenten, wie es in dieser Anordnung heißt, an die Anatomie abzugeben sind, sondern dass auch alle erfrorenen Personen, Arme und Fremde, unehelich Geborene, ohne Verzug und ohne vorherige Anfrage nach Tübingen zu liefern seien. Die einzige Ausnahme war, man soll darauf achten, dass keine ansteckenden oder bedenklichen Krankheiten, dass sie nicht an diesen gestorben sind. Damit erhöht sich die Zahl der Leichen tatsächlich deutlich, aber es reicht immer noch nicht aus. Und Ende des 18. Jahrhunderts gibt es nochmal einen Befehl, auch dass tatsächlich alle Zuchtweisen und Arbeitshäuser tatsächlich Leichen, ihre Toten auch an die Tübinger Anatomie, die einzige Landesuniversität des Tübingen damals gewesen, abzuliefern hatten. Damit ändert sich grundsätzlich der Charakter der Anatomie, ist von einer Straftäteranatomie zu einer Anatomie der Armen zu einer Armenanatomie. Und das weitet sich noch einmal aus, als man nämlich dann konservieren konnte am Ende des 19. Jahrhunderts, müssen die Leichen nicht nur im Winter kommen, sondern auch können auch im Sommer abgegeben werden und eben dann konserviert werden und für die spätere Verwendung auch aufbewahrt werden. Zusätzlich kommt zur Veränderung hinzu, dass ja dann am Ende des 19. Jahrhunderts in Württemberg überall die Eisenbahnen eingeführt werden und es damit dann auch leichter wird, die Leichen aus den weiter entlegenen Landesteilen nach Tübingen zu bringen. Das fand mit der am Anfang mit einem Kutscher und einem Transportwagen statt, dann mit dem Bau der Eisenbahn, eben mit der Bahn und schließlich ab den 20er Jahren mit einem Auto, weil die Tübinger Anatomie nie ein eigenes Auto hatte wie andere Anatomien, sondern damit immer ein Fuhrunternehmen beauftragte. Wichtig ist vielleicht, und darauf würde ich gerne hinweisen, dass auch Selbstmörder in die Anatomie kamen, aber erst im Laufe des 19. Jahrhunderts. Und wenn man sich die unterschiedlichen Gruppen anschaut, dann stellt man fest, dass aus der ursprünglichen Hinrichtungs- oder Missetäter-Anatomie eben tatsächlich nun vorherrschend Arme in die Anatomie gebracht werden und die Hingerichteten in der Minderzahl sind. Eine grundlegende Konstante für diese ganzen Jahrhunderte ist, dass über 500 Jahre lang Menschen zwangsweise in die Anatomie abgeliefert wurden, nie nach ihrer Zustimmung vor ihrem Tode gefragt wurden, sondern dass bis in die Mitte der 1960er Jahre die Leichenbeschaffung auf Zwang basierte und erst dann allmählich der Übergang zur freiwilligen Körperspende stattgefunden hat.
Wobei sich jetzt bei mir auch noch die Frage aufwirft, wenn erst ab 1849 dann dieses Gräberfeld X existierte, was ist denn mit dem Körper, mit der Menschen passiert vor 1849, wenn die Anatomie abgeschlossen war?
Vor 1849 gibt es einen Anatomiefriedhof in der Altstadt selber. Damals hat auch die Anatomie einen Raum, eine ehemalige Kapelle an einer Altstadtkirche benutzt und drumherum sind die Toten bestattet worden. Und 1829 da werden die Stadttore und die Stadtmauern eingerissen in Tübingen. Man geht, die Stadt wächst über die Mauern hinaus und damit wird auch der Kirchhof, der städtische öffentliche Friedhof, außen vor die Tore der Stadt verlegt und damit dem schließt sich dann die Anatomie an und legt eben auch einen eigenen Anatomiefriedhof an, der dann als Abteilung X später integriert wird in den städtischen Friedhof.
Wenn man sich die 500 Jahre anguckt, kann man klar Kontinuitäten sehen, aber es gibt durchaus auch Änderungen. Und eine ganz wesentliche Änderung ist die Zahl der Studenten und die Zahl der benötigten oder abgegebenen Leichen. Und da ist es tatsächlich so, dass über lange Jahrhunderte sich beides auf einem relativ überschaubaren Level bewegt hat. Also man hat im 18. Jahrhundert, 17. Jahrhundert mal 2 Medizinstudenten pro Jahr, mal waren es 20, wenn es wirklich viele waren, und entsprechend wenige Leichen benötigte man damals auch. Da man die Leichen auch nicht konservieren konnte, haben sie sich auch relativ schnell, wie normale Leichen eben auch, zersetzt. Das heißt, man brauchte relativ wenig Platz. Das ändert sich tatsächlich dann erst im 19. Jahrhundert. Ende des 19. Jahrhunderts ist man dann bei einem Maximum von 200 Leichen pro Jahr angekommen, die dann auch noch konserviert sind. Das heißt, da spricht man dann von wirklich langen Jahren, die es braucht, dass sich solche Körper dann auch wirklich zersetzen.
War denn diese Praxis, wie sie in Tübingen stattfand, mit der Beschaffung der toten Körper und dem Umgang damit, was Besonderes für Tübingen oder war es ein Ort von vielen? War das eine umstrittene Praxis oder war das vor allem im 19. Jahrhundert dann normales wissenschaftliches Handeln?
Ja, also das ist keine Besonderheit von Tübingen. Wir haben in der Zeit des Nationalsozialismus, von da wissen wir die Zahlen, insgesamt 31 reichsdeutsche Anatomien. Also da zählen dann auch noch die österreichischen mit dazu, aber auch Elsass-Straßburg beispielsweise oder die in Osteuropa besetzten Gebiete. Aber tatsächlich, es ist keine Besonderheit, diese Anatomiegeschichte. Das lief eigentlich überall relativ ähnlich ab. Natürlich kann man sagen, es gibt manche Besonderheiten. Frau Schönhagen hatte schon die Selbstmörderinnen und Selbstmörder angesprochen. In anderen Anatomien, wir wissen es beispielsweise von Göttingen, Jena oder Kiel, da sind sie schon um die 200 Jahre früher in Anatomien abgeliefert worden. Aber die grundlegenden Charakteristika des Leichenbeschaffungsnetzwerks, das nämlich zwangsbasiert war, das war überall gleich. Was auch gleich war, ist, wie die Akquise dieser Körper abgelaufen ist. Also wir haben überall von der Obrigkeit festgelegte Regeln, wer in die Anatomie verbracht werden muss. 1482 ist das noch der Papst gewesen. Nach der Reformation dann ist es der Landesherzog in Württemberg. Die können also die Entscheidung treffen, wer der Anatomie anheimfällt und wer nicht. Gleichwohl finden da auch immer Aushandlungsprozesse statt. Also es sind nicht die Armen an sich, die in Anatomien kommen, sondern es werden da auch immer noch Handlungsspielräume eröffnet. Es liegt auch schon allein daran, dass die Anatomie natürlich nicht von sich alleine weiß, ob jetzt jemand gestorben ist, auf den sie Anspruch hat, sondern sie braucht immer die Handlungsbereitschaft und die Kooperationsbereitschaft der Akteure am Todesort. Die müssen auf die Anatomie zukommen und die müssen sagen, hier ist eine Leiche, die ihr haben könnt. Dass das nicht so funktioniert, wie es sein sollte, kann man schon daran ersehen, dass überall in Deutschland, nicht nur in Württemberg, in regelmäßigen Abständen alle 50 Jahre oder noch kürzer, die Obrigkeit diese Anweisungen wiederholen muss. Also da kommen keine neuen Regeln, die da festgelegt werden, sondern es ist wirklich nötig, dass das bestehende Gesetz nochmal den Leuten in Erinnerung gerufen wird. Beteiligt sind da dann natürlich die Hinrichtungsstätten. Da ist es vielleicht noch am einfachsten. Schwieriger wird es beispielsweise schon, wenn jetzt Armenhäuser oder Krankenhäuser oder Waisenhäuser dran beteiligt sind. Weil da fanden sich auch immer Menschen, die dann gesagt haben, es gibt zwar niemanden, der für diese Leiche jetzt und für die Beerdigung aufkommt, also müsste sie eigentlich an die Anatomie geliefert werden, aber ich möchte das dieser Person nicht zumuten, deshalb sammle ich Spenden oder bezahle sogar aus eigener Tasche für diese Bestattung. Also das ist immer wieder vorgekommen zum Ärger der Anatomen und ja, also es war nie eine unumstrittene Praxis.
Im Gegenteil, da könnte man vielleicht weitermachen, indem man darauf hinweist, dass es immer wieder auch Vorfälle gab, in denen die Anatomie diskutiert wurde und Angst hatte, dass sie in ein schlechtes Licht gerät. Grundsätzlich war das Ansehen der Anatomie einfach nicht gut. Das hängt sicherlich damit zusammen, dass immer noch diese Missetäteranatomie im Hinterkopf der Menschen war und man dies Verbringen in die Anatomie als postmortale Strafe verstanden hat. Man muss sich vorstellen, in der frühen Neuzeit ist es ja grundsätzlich so, dass Straftäter in der Regel dort verscharrt wurden, wo sie auch gerichtet worden waren, also am Schindanger oder im schlimmsten Fall wurde es auch als Eselsbegräbnis bezeichnet und dass jetzt dieses dann Verbringen in die Anatomie genau in diesen Geruch auch gekommen ist und so eben auch das negative Image sich begründet hat. In den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts gab es einen Fall in Tübingen, der landesweit Aufsehen erregt hat, weil dort eine Giftmörderin, Christiane Ruthardt, in Stuttgart hingerichtet wurde und auf dem Weg vom Hinrichtungsort zur Anatomie nach Tübingen der Fuhrmann Pause an einem der Orte gemacht hat und die Leiche offen auf dem Wagen lag und die Menschen mit der Leiche Schindluder getrieben haben und als er sie samstags nachmittags dann im Innenhof der Tübinger Anatomie abgeliefert hat, war niemand da, kein Anatomiediener, der sie in Empfang genommen hat. Und dann gab es einen großen Auflauf von Menschen und sie haben den Kopf der Leiche hin und her geworfen und wirklich Schindluder mit ihr betrieben, sodass darüber intensiv dann nachher auch im Landtag diskutiert wurde. Und wir haben sicherlich noch Gelegenheit darauf hinzuweisen, dass welche Argumente dann dort auch angeführt wurden. Aber man muss auf der anderen Seite sicherlich auch ganz, ganz deutlich sehen, dass der Umgang mit toten Körpern im Laufe der Jahrhunderte ja auch einem Wandel unterlegen war und dass die Sektion grundsätzlich nichts Fremdes war. Wenn man an den kirchlichen Zusammenhang von Reliquienwesen erinnert, da sind ja Körperteile von Heiligen schon immer ausgestellt worden, auch als heilsbringend verstanden worden und als Heilsmittel, sodass das eigentlich eine geübte Praxis war. Und die Anatomen versuchen, gegen dieses negative Image auch anzugehen, indem sie sich selber dargestellt haben, mit ihrer Arbeit das Schöpfungswerk Gottes zu offenbaren. Das ist ja auch etwas, was in der bildenden Kunst dann wiederholt dargestellt wurde, wo dann quasi der Anatom an der Leiche sezierend wie ein zweiter Schöpfer dargestellt wird. Und aus diesem Reliquienwesen hat sich sicherlich auch herausentwickelt, dass man auch weiterhin im Volk dachte, Leichenteile könnten gegen alle möglichen Gebrechen helfen und man tatsächlich Leichenteile auch verkauft wurden oder man sich bemüht hat, das Blut oder das Fett von Leichen für Heilzwecke zu bekommen.
Ja, eine Änderung hat sicherlich stattgefunden, als jetzt nicht nur die Hingerichteten für die Anatomie verwendet worden sind, die eben in dieser langen Tradition auch des körperlichen Missbrauchs ihrer Leiche gestanden sind, sondern als das Ganze dann ja im Grunde demokratisiert wurde und eben auf die Armen als die Hauptbezugsquelle umgestellt wurde. Noch im 19. Jahrhundert ist im Landtag dann die Rede vom Privilegium odiosum, von dem verhassten Privileg, das den Armen zugutekommen. Und ja, tatsächlich haben sich da ganz viele Argumente dran entsponnen, um diese Praxis zu kritisieren. Also ich möchte vielleicht mal auf ein Argument eingehen, das mit Blick auf die unehelich geborenen Kinder oder auch die unverheirateten Mütter, die in Norddeutschland ebenso in die Anatomie gebracht werden mussten, vorgebracht worden ist. Dort brachten nämlich die Hebammen, die Ärzte, die Armenfürsorger vor, dass es natürlich auch auf Frauen, die jetzt ohne verheiratet zu sein schwanger sind, ein Anreiz sein kann, das Kind abzutreiben oder noch schlimmer, das geborene Kind umzubringen, um damit zu verhindern, selber irgendwann mal in der Anatomie abgeliefert zu werden. Also da ist ganz deutlich, im Volk hat dieser Aspekt, Anatomie steht in der Tradition der Heiligen und der Reliquien, keine Rolle gespielt. Da war es völlig klar, es ist eine Strafe. Es sind immer nur die Ärmsten, die es getroffen hat. Also wenn jetzt eine Frau aus dem Bürgertum unverheiratet Mutter geworden ist, die lief nicht Gefahr, in die Anatomie verbracht zu werden. Ein zweiter Punkt hier in Tübingen war beispielsweise, dass sich vor Ort im 18. Jahrhundert die Obrigkeit geweigert hat, beispielsweise die von ihr unterstützten Armen an die Anatomie abzugeben, weil da beispielsweise dann befürchtet wurde, dass die Witwen von Pfarrern und Dekanen dann auch in die Anatomie gebracht werden sollten. Also da sieht man ganz klar, dass es immer wieder solche Abgrenzungsbemühungen gegeben hat. Grundsätzlich wurde keine Kritik dann dran geübt, also es kam niemals ernsthaft der Vorschlag auf, dass man auf freiwillige Körperspende zugreifen könnte, um die Anatomie mit Leichen zu versorgen. Das war völlig außerhalb der Vorstellungswelt, dass das funktionieren könnte. Und das war es übrigens auch noch bis weit ins 20. Jahrhundert hinein. Bei den Armen hat man tatsächlich dann so versucht, eine Unterscheidung zu machen zwischen den würdigen Armen, die man verschonen wollte, und den unwürdigen Armen, die sozusagen, weil sie im weltlichen Leben nicht sich eingepasst haben in die herrschenden Normen, dann als Strafe tatsächlich in die Anatomien gebracht werden sollten. Im 19. Jahrhundert ändert sich relativ viel. Wir hatten gesagt, 1763 erfolgt die Verordnung von Karl Eugen, dass nun auch die Armen in die Anatomie gebracht werden dürften. Das war eine Zeit, als überall in Deutschland noch die Leibeigenschaft vorgeherrscht hatte. Das heißt, damals war auch noch ein anderer Bezug im Umgang mit, wie kann ich mit der Bevölkerung, wie kann ich mit den Untertanen umgehen. Im 19. Jahrhundert haben wir diese Demokratisierungsbestrebungen, die ganz deutlich zunehmen zum Ende des 19. Jahrhunderts hin. Und das zeigt sich dann auch, wie die Debatten anders geführt werden. 1873 kommt es in Stuttgart im Landtag nochmal zu einer großen Auseinandersetzung. Damals ging es tatsächlich um was ganz anderes, nämlich nach der Reichseinigung wurde ein Unterstützungswohngesetz verabschiedet, das unter anderem festgelegt hat, dass jedem Deutschen eine würdige Bestattung zustünde. Und relativ schnell hatte das Thema dann auch den Aspekt der Anatomie mit erfasst, weil, obwohl 1482 ja festgelegt worden war, die Toten sollen würdig bestattet werden, es in der Praxis relativ schnell schon nicht mehr dazu gekommen ist. Und die Anatomen befürchteten, wenn jetzt im Unterstützungswohngesetz eine würdige Bestattung zugesagt ist, dass das bedeuten würde, dass keine Leiche mehr in die Anatomie kommt von den Armen. Tatsächlich gab es einige Gegner dieser Zwangspraxis, die mit Humanitätsargumenten versucht haben, eine Änderung herbeizuführen, die gesagt haben, es verstößt gegen die Menschenwürde, dass jemand zwangsweise nach seinem Tod für diese Wissenschaft und für die Lehre verwendet wird. Interessant ist, dass die Anatomen selber eigentlich kein gleichwertiges Argument dagegen setzen konnten. Sie mussten im Grunde argumentieren, es gibt verschiedene schlechte Möglichkeiten und die beste von diesen schlechten Möglichkeiten ist, dass man tatsächlich Menschen, arme Menschen, zwangsweise verwendet. Was die Anatomen beispielsweise Ende des 19. Jahrhunderts kritisierten, war, dass weiterhin in der Verordnung die Hingerichteten, die Selbstmörder und die Armen in einem Atemzug genannt werden. Das heißt, das Argument der Anatomen war zu sagen, das, was wir mit den Leichen machen, ist nicht per se unwürdig. Es wird erst dadurch unwürdig, dass eben diese schlechten Menschen auch in die Anatomie kommen. Und am liebsten hätten die Anatomen auf die beiden da tatsächlich verzichtet. Sie wollten keine Selbstmörder, weil da auch das Problem war, Selbstmörder findet man vielleicht erst nach einigen Tagen. Einige Selbstmörder haben sich vielleicht im Wasser ertränkt. Das heißt, da haben schon Verwesungsprozesse eingesetzt und die sind einfach nicht so gut nutzbar, wie es jetzt eine Armenleiche ist, wo man vielleicht absehen kann im Arbeitshaus oder in der Klinik, der stirbt. Den kann man noch relativ nahe nach dem Tod dann in die Anatomie verbringen. Hingerichtete interessanterweise, die sollten im 20. Jahrhundert, in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts eine sehr, sehr große Rolle für die Anatomen spielen. Damals aber gab es relativ wenige Hinrichtungen, sodass das rein zahlenmäßig einfach nicht ins Gewicht gefallen ist. Also da waren es wirklich die Armen, die den Lehrbetrieb sichergestellt haben und um diese Gruppe haben die Tübinger Anatomen wie auch andernorts verbissen gekämpft.
Mit welchen, ich nenne es mal philosophisch-moralischen Argumenten wurde denn diese Verwendung von toten Körpern gerechtfertigt?
Was sie vorbringen konnten, war im Grunde ein utilitaristisches Argument. Sie sagten, ja, wir sehen auch, es ist vielleicht ethisch problematisch, dass wir die Menschen ohne ihre Zustimmung verwenden, aber es sind die Leichen von Armen, die wir nehmen, um Ärzte auszubilden, die dann wiederum den lebenden Armen nutzen werden. Also da wurde versucht, so ein Argument vorzubringen, dass sie dann immerhin ihre eigenen Gruppe auch noch nutzen. Verschwiegen wurde da, dass natürlich auch die Bürgerlichen und die Adligen von den so ausgebildeten Ärzten natürlich in gleicher Weise oder noch viel mehr Nutzen ziehen konnten.
Wichtig ist vielleicht noch in dem Zusammenhang, wurde ja auch darüber diskutiert, wie es denn mit einer angemessenen, einem christlichen Begräbnis, wie es darum bestellt ist. Und da hat dann der Leiter der Anatomie alle möglichen Argumente zusammengetragen, um zu erklären, dass das für sie eigentlich ein richtiges christliches Begräbnis nicht möglich sei. Von der Tatsache, dass eigentlich nie jemand im Leichenzug dabei wäre, bis zu dem Weg, die Anatomie liegt oben auf einem Berg, der Friedhof ist unten im Tal, das sei dann im Winter die Gefahr von Eis und Glätte und dass dann eben der Leichenwagen ins Rutschen käme. Das waren alles Argumente, die angeführt wurden, um dafür zu sorgen, dass von der eigentlich im Landtag festgehaltenen Absicht, dass es ein christliches Begräbnis geben soll für die Anatomie Leichen, abgesehen wurde und man schließlich beschlossen hat, dass es eine Aussegnungsfeier gibt, und zwar am Ort der Ablieferung. Also nicht mehr auf dem Friedhof selber, sondern eben in den Heilanstalten und den Armenhäusern, die die Leichen abgeliefert haben. Und diese Kosten für diese Dienstleistung der Geistlichen, die sogenannten Stohlgebühren, die hatte dann die Anatomie zu zahlen.
Nach dieser ausführlichen Schilderung der Anatomie und dem Gräberfeld vor 1933 würde ich jetzt gerne Richtung NS-Zeit gehen. Also ganz klar die Frage, welche Veränderungen in die Praxis der Anatomie brachte der Beginn der NS-Diktatur nach Tübingen?
Ja, da würde man auch schon, so wie Sie fragen, erwarten, dass es gleich 33 eine Zäsur gegeben habe. Aber wie bei so vielen ist ja auch der Umgang mit den Anatomieleichen hat sich nicht sofort verändert, sondern es gibt Kontinuitäten, die überwiegen. So muss man feststellen, dass es kein neues Gesetz gab, das irgendwas daran geändert hat, sondern dass allmählich schrittweise die Straftatbestände beispielsweise verändert wurden und schärfer ausgelegt wurden, sodass sich die Zahl der Hingerichteten tatsächlich enorm in die Höhe gegangen ist, während es ja nur eine geringe Zahl unter 100 in den 12 Jahren der Weimarer Republik war, geht es dann in die Tausende von Hingerichteten während der 12 Jahre der NS-Zeit. Und so ist 33 eben kein Einschnitt, wenn wir uns die Zahlen angucken von Leichen, die in die Thüringer Anatomie kommen, so ist der Einschnitt, den man dort feststellen kann, erst während des Zweiten Weltkriegs und aber auch nicht automatisch mit Beginn des Zweiten Weltkriegs, sondern da ist der entscheidende Punkt der Beginn des Vernichtungskriegs gegen die Sowjetunion. In dem Zusammenhang schnellt die Zahl der Anatomietoten enorm in die Höhe. Und damit sind dann nicht mehr vor allem die Armen, die in die Anatomie kommen, sondern es sind ganz, ganz wesentlich Hingerichtete und zwei weitere Gruppen, die dazukommen, verfahrenslos Hingerichtete, sogenannte Exekutierte. Das sind in der Regel Zwangsarbeiter aus Osteuropa, die von der Gestapo und der SS hingerichtet wurden. Und die dritte Gruppe ist die Gruppe der sowjetischen Kriegsgefangenen, die hier in Lagern und später auch in Kriegsgefangenenlazaretten zugrunde gebracht wurden und dann eben in die Anatomie abgegeben wurden. Sodass, während wir in dem 18. Jahrhundert ja den Wechsel von der Hinrichtungs- und Missetäteranatomie zur Armenanatomie hatten, jetzt in der NS-Zeit, aber eben tatsächlich erst ab 1941 einen weiteren Wechsel konstatieren können von der Armenanatomie, wie wir es nennen, zur Rassenanatomie, wo mal nicht gemeint ist, dass damit jetzt Tote vor allen Dingen verwendet wurden, um die Rassenideologie und die Rassenlehre zu belegen, sondern dass es vor allen Dingen Menschen waren, die zu Tode kamen, weil sie eben diesen Rassen und unter diesen Rassengesichtspunkten besonders schlecht behandelt wurden, wie die Zwangsarbeiter und die sowjetischen Kriegsgefangenen. Die Ortsarme, die ja traditionell die wichtigste und größte Gruppe war, die von Toten, die in die Anatomie kamen, spielt aber ab 1942 praktisch keine Rolle mehr. Das hängt damit zusammen, dass der NS-Staat ja schon sehr, sehr früh auch begonnen hat, das soziale Problem zu lösen, indem er Wohnsitzlose, Obdachlose, Bettler inhaftiert hat und in sogenannte Arbeitshäuser eingesperrt hat. Und sie sind dann eben dort in den Arbeitshäusern gestorben. Und weil die Anatomen genug Nachschub von Leichen aus anderen Quellen hatten, haben sie auch gar nicht mehr Wert darauf gelegt, Ortsarme von weit weg aus Oberschwaben oder aus dem Norden von Württemberg für viel Benzingeld einzeln nach Tübingen transportieren zu lassen, sondern es war viel praktischer unter finanziellen Gesichtspunkten dann eben, wie es einmal vorkommt, 11 tote Rotarmisten auf einmal in einem Sammeltransport vom Kriegsgefangenenlager auf der Schwäbischen Alb nach Tübingen bringen zu lassen. Die Situation, die Verwendung der Armen in den ersten 6 Jahren des NS-Regimes hat tatsächlich auch zeitgenössisch Kritik gefunden, aber das sind einzelne Fälle. In Tübingen ist es der Fall von Kurt Gerstein, der in Tübingen im Zweitstudium Mitte der 30er Jahre Medizin studiert hat, hier seinen Präparierkurs an der Anatomie durchgezogen hat und sich das Gräberfeld angeschaut hat und entsetzt war über den Zustand des Gräberfeldes und daraufhin ein Kommuniqué an das Reichsinnenministerium geschrieben hat und darüber geklagt hat, wenn der Zustand so aussieht, wie er eben aussieht, nämlich ein einziges Massengrab, wo Knochenteile aus der Erde herausragen, dann würde man nie den Bedarf an Toten für die Anatomie und die Ausbildung zukünftiger Ärzte decken können und käme bestimmt erst recht nicht zu dem Ziel auch, dass Menschen sich eigenständig, also selbstständig, freiwillig dazu bereit erklären. Und deswegen sagt er, so könne man nicht mit den ärmsten Volksgenossen umgehen und das müsse man unbedingt ändern. Diese Eingabe hat allerdings keine Konsequenz gehabt. Das wurde eher als abseitig und vielleicht auch ein kleiner Spinner gesehen. Darauf ist nicht wirklich reagiert worden. Es gibt eine Folge in Tübingen, die aber nicht unmittelbar damit zusammenhängt. Das heißt, ab 1939, Kurt Gersteins Eingabe war 1938 und ab 1939 finden in Tübingen keine Ganzkörperbestattungen mehr statt, sondern man geht dazu über, die Toten ins Krematorium in den nächsten Ort nach Reutlingen zu bringen. In Tübingen gab es kein Krematorium und dann eben die Asche zu bestatten. Anlass oder Auslöser dafür war aber nicht Gerstein, sondern es waren Beschwerden der umliegenden Bewohner, weil die konservierten Leichen in dem Gräberfeld X einfach einen Geruch verbreitet haben, der unangenehm war und es dazu darüber mehrfach Klagen gab und man eben dann zu dieser Kremierung übergegangen ist. Interessant ist, dass es 1941 dann einen Runterlass des Reichsarbeits- und Reichsinnenministeriums gibt, der tatsächlich versucht, die erbtüchtigen Deutschen vor dem Anatomiebegräbnis zu bewahren, indem man dafür sorgt, dass sie nicht mehr in die letzte Versorgungsklasse kommen, wo sie eben dann tatsächlich in die Anatomie verbracht würden, sondern dass sie, weil sie erbtüchtig sind, ihnen ein besseres Begräbnis zusteht und sie damit von der Anatomie verschont sind.
Kurt Gersteins Kritik hatte sich ja an den Volksgenossen entbrannt. Es ist interessant, er war auch überzeugter Anhänger der bekennenden Kirche. Das heißt, er war ein Christ, aber gleichzeitig war er auch NSDAP-Mitglied gewesen, also eine sehr ambivalente Figur. Und sein Schreiben 1938 ist jetzt aber nicht christlich geprägt, sondern es ist durch und durch nationalsozialistisch in seiner Argumentation, wenn er eben sich auf den Volksgenossenbegriff beruft. Und Gerstein hatte damals schon 2 Ausnahmen gemacht. Er meinte die Hoch- und die Landesverräter, die sich ja ihrerseits selbst nach NS-Ideologie aus der Volksgemeinschaft herausgestellt hätten, die könne man weiterhin verwenden. Und man könne auch weiterhin dann Dauerpräparate aus ihren Körpern herstellen. Das wird tatsächlich umgesetzt. Also wir haben einige tote, hingerichtete Widerstandskämpfer, beispielsweise Mitglieder der Lechleitergruppe, die in Mannheim aktiv waren, der einziges Vergehen gewesen ist, dass sie eine Untergrundzeitung herausgegeben haben, wo sie dann vor dem drohenden Kriegsende gewarnt haben. Die sind dann von der Gestapo unterwandert worden, hingerichtet worden und wie gesagt, 4 von ihnen kamen dann tatsächlich nach Tübingen. Unter den insgesamt 102 Hingerichteten finden sich nur relativ wenige Gewaltverbrecher. Also die Zahl bleibt im Grunde konstant. Das waren ab 1933 bis 1941 jeweils so 2 bis 4. Das ändert sich nicht. Was dann zunimmt, sind zum einen 1943, 1944, dass Fahnenflüchtige, also Deserteure, hingerichtete Wehrmachtsangehörige nach Tübingen verbracht werden. Aber es sind auch sehr viele sogenannte Volksschädlinge mit dabei. Volksschädlinge, das war ein Begriff, der unmittelbar nach Beginn des Krieges in die Rechtsprechung mit eingeführt worden ist. Es hatte genügt, dass man bei Luftalarm beispielsweise ein Gurkenglas gestohlen hat. Das reichte aus, um sich selber als sogenannten Volksschädling kenntlich zu machen. Und wie der Begriff schon nahelegt, es ist ein Schädlings, biologistische Metapher, nicht von ungefähr. Schädlinge vernichtet man. Und genau das hat das NS-Regime dann auch gemacht. Eine sehr große Gruppe, vor allem für Tübingen, sind aber die 156 sowjetischen Kriegsgefangenen, die ab dem 15. September 1941 bis zum Herbst 1944 in die Anatomie verbracht worden sind. Auch da sieht man ganz deutlich, es sind jetzt nicht mehr die Volksgenossen, die in die Anatomie kommen. Das war ja das Anliegen von Gerstein. Es sind jetzt aus in S-Ideologie wieder gesprochen, fremdrassige Menschen, die man verwendet. Interessant ist, dass Robert Wetzel, der hiesige Institutsdirektor, wie auch viele andere Anatomen, überzeugte Anhänger dieser Rassenlehre waren. Wetzel selber rühmt sich damit, er war auch hochschulpolitisch eine sehr wichtige Figur, Prorektor und Führer des NS-Dozentenbundes. Er rühmt sich damit, dass er besonders in Tübingen auf die Etablierung der Rassenkunde hingewirkt hätte. Trotzdem haben sie keine Probleme damit, deutsche Studenten für deutsche Patienten an den Körpern von slawischen Menschen auszubilden. Also man kann sagen, im praktischen Vollzug haben sie im Grunde ihre ideologischen Annahmen widerlegt, ohne dass ihnen das überhaupt aufgefallen ist. Aber zurück zu den Kriegsgefangenen. Hier ist wichtig zu betonen, es waren ausschließlich sowjetische Kriegsgefangene, die in Anatomien gekommen sind. Schon 1940 hatte beispielsweise der Greifswalder Anatomiedirektor versucht, hingerichtete Kriegsgefangene, das heißt damals französische Kriegsgefangene oder polnische Kriegsgefangene von der Wehrmacht ausgeliefert zu bekommen. Das ist aber damals verwehrt worden. Und es wurde deshalb verwehrt, weil beide Soldatengruppen unter der Schutzvorschrift der Genfer Konvention gestanden haben. Das war eine Konvention, die 1929 verabschiedet worden ist, die auch erst durch das NS-Regime ratifiziert worden ist. Und da war geregelt, Kriegsgefangene, die versterben, müssen würdig bestattet werden. Und das bringt sehr deutlich zum Ausdruck, dass auch aus Sicht der Wehrmacht die Anatomien keine würdigen Bestattungen durchgeführt haben. Anders war es bei den sowjetischen Kriegsgefangenen. Die Sowjetunion war nie Vertragsstaat der Genfer Konvention geworden. Das heißt, für die traf diese Schutzvorstellung nicht zu. Allerdings war sie nach verbreiteter Meinung Signatarstaat der Haager Landkriegsordnung. Und die Haager Landkriegsordnung, noch vor dem Ersten Weltkrieg verabschiedet, sagte ganz klar, Kriegsgefangene sind so zu behandeln wie eigene Soldaten. Und wie ich schon erwähnt hatte, die Wehrmacht hat keine deutschen Soldaten, die in Lazaretten gestorben sind, an die Anatomien ausgeliefert. Sie hat nur die Soldaten ausgeliefert, die rechtskräftig von dem Kriegsgericht zum Tode verurteilt und danach hingerichtet worden sind. Bei den sowjetischen Kriegsgefangenen verfährt sie aber ganz anders. Da ist sie plötzlich bereit, deren Tote an Anatomien auszuliefern. Die ersten 5 sind tatsächlich noch hingerichtet, also da könnte man noch argumentieren, da passt es noch. Aber die überwiegende Mehrzahl dieser 156 toten Kriegsgefangenen sind eben in Lazaretten gestorben. Und da ist es einfach so, dass man sagen muss, es ist ein klarer Bruch des Kriegsvölkerrechts. Es muss auch Robert Wetzel klar gewesen sein, denn Robert Wetzel war, wie viele seiner Generation, ein aktiver Frontoffizier im Ersten Weltkrieg gewesen und er hatte auch danach noch als Reserveoffizier weitergedient. Das heißt, er musste wissen, was die einschlägigen Schutzvorschriften sind, die man einhalten müsste. Er hat sich aber genauso wie die Wehrmacht dagegen entschieden, das zu machen.
Inwiefern ist der Konnex zwischen der Anatomie in Tübingen und den Kriegsgefangenen aus der Sowjetunion denn hier besonders?
Tübingen ist eine der Anatomien, nach unserem Kenntnisstand, die Anatomie, die als allererste diese sowjetischen Kriegsgefangenen entgegengenommen hat. Ich hatte vorhin schon gesagt, am 15. September 1941, das heißt, es sind nicht mal 3 Monate, nachdem der Krieg gegen die Sowjetunion am 22. Juni 1941 angefangen hatte. Da waren schon die ersten sowjetischen Kriegsgefangenen hier in Tübingen. Interessant ist, dass sich auch ein Historiker, der sich mit den Kriegsgefangenen eingehender beschäftigt hat, Reinhard Otto, dazu eine These entwickelt hat. Er sagte, es kommen sehr viele im Herbst 1941, im Frühjahr 1942 nach Tübingen. Es ist genau die Zeit, in der die SS nicht nur an der Ostfront Kriegsgefangene umbringt, sondern es ist die Zeit, in der auch SS-Einsatzgruppen hier im Reich nach kommunistischen Politoffizieren sucht. Und er hatte die Vermutung geäußert, dass einige der Toten, die auf den Arbeitskommandos damals zu Tode gekommen sind und nach Tübingen verbracht worden sind, Opfer dieser Aussonderungsaktion, wie es damals auch euphemistisch hieß, geworden waren. Wie so oft haben wir das Problem, dass wir relativ wenig Quellen haben. Das heißt, wir können jetzt nicht wirklich eindeutig nachweisen, ja, es sind Ermordete aus diesen Aktionen nach Tübingen gekommen. Allerdings können wir es auch nicht ausschließen. Man weiß, dass es hier in Württemberg zu solchen Mordaktionen gekommen ist. Aber wie gesagt, wir sind da auf einer sehr dünnen Quellenbasis. Von daher, ja, man kann das nicht ausräumen, aber man kann es eben auch nicht wirklich nachhaltig dann bestätigen oder unterstützen.
Vielleicht ist das eine ganz schöne Gelegenheit, weil du die Quellen erwähnt hast, tatsächlich auch auf unsere Hauptquellen mal zu sprechen zu kommen. Das ist ja in dem Fall, ist es das Leichenbuch, das Verzeichnis der eingegangenen Leichen, dass die sehr, sehr ordentlich und akkurat aufgenommen wurden von dem Anatomiediener mit Namen und allen persönlichen Angaben, aber auch mit der Todesursache und dem Abgabeort und mit einer Angabe der finanziellen Kosten für die Anatomie, nämlich mit den Stuhlgebühren und Transportgebühren. Und da die Anatomie war einfach verpflichtet, tatsächlich die Todesursachen anzugeben. Und wenn man sich die Jahre vor 33 und auch zwischen 33 und 39 anguckt, werden tatsächlich immer Todesursachen angegeben. Aber nach 41 kommt es wiederholt vor, dass gerade bei sowjetischen Kriegsgefangenen keine Todesursache angegeben ist und manchmal sie auch anonym eingeliefert werden, also gar kein Name zu diesen Toten vorhanden ist, was natürlich auch alle diese Überlegungen bestätigt oder bekräftigt, die Stefan Wanwitsch gerade gebracht hat zu den Kriegsgefangenen und dieser Überlegung, dass da vielleicht auch Aussonderungsfälle aus diesen Aktionen dabei gewesen sein können.
Was natürlich auch dafür spräche, ist, dass die Anatomien ja, wenn man jetzt die Hingerichteten sich anguckt, durchaus als Entsorgungsstationen für das NS-Regime gedient haben. Das hatte Benigna Schönhagen ja vorhin auch schon angesprochen gehabt. Also gerade bei diesen berühmten Widerstandskämpfern war es einfach ja eine für das NS-Regime praktische Angelegenheit, dass man Anatomien hatte, die weit entfernt von den Geburts- und Tätigkeitsorten der Widerstandskämpfer gelegen sind. Also wir haben beispielsweise mit Fritz Rakop einen kommunistischen Widerstandskämpfer, der sein ganzes Leben im Ruhrgebiet verbracht hatte. Er wurde auch im Ruhrgebiet zum Tode verurteilt, aber in Stuttgart hingerichtet, um dann nach Tübingen gebracht zu werden. Und in die Anatomie zu kommen, bedeutete erstmal, dass man für 1 bis 2 Jahre konserviert wurde, bis die Konservierung wirklich gegriffen hatte. Danach wurde der Leib komplett zergliedert. Kurt Gerstein beschreibt auch, dass auch keine Vorkehrungen getroffen waren, dass der Leib danach intakt geblieben ist. Also die Knochen, die Muskeln, die Organe, die man weggeschnitten hatte, hat man nicht Person für Person gesammelt, sondern es standen einfach riesige Bottiche da, in denen dann Körperteile ganz unterschiedlicher Menschen zusammengeworfen sind, die danach dann kremiert wurden und letztlich dann auf dem Gräberfeld X anonym, also man hat keinen Namen dann gefunden, auf einem Massengrab bestattet worden sind. Das heißt, diese Widerstandskämpfer sind tatsächlich vollständig aufgelöst worden. Es gab keinen Ort, wo dann Freunde, Sympathisanten hätten hingehen können. Es gab keinen Ort, wo man sie als Märtyrer hätte verehren oder ihre gedenken können, sondern sie waren einfach wirklich verschwunden. Und das hatte schon gerade in Kriegszeiten auch eine wichtige herrschaftsstabilisierende Funktion für das Regime. Interessant ist vielleicht noch mit Blick auf die Kriegsgefangenen, warum sind die eigentlich so früh nach Tübingen gekommen und warum sind sie überhaupt nach Tübingen gekommen? Hier muss man vielleicht darauf hinweisen, auch hier wieder das Quellenproblem, wir haben keine Unterlagen, wo das wirklich beschrieben ist, aber es gibt Indizien. Im Frühjahr 1941, also ein gutes halbes Jahr, bevor diese Praxis begonnen hatte, wurde nämlich die Marineärztliche Akademie von Kiel nach Tübingen verlegt. Mit einem Schlag hatte dann Tübingen hunderte neuer Medizinstudenten, die natürlich auch anatomisch ausgebildet werden mussten. Und das war ein Problem, weil in den ersten Jahren der NS-Herrschaft hatte das Regime darauf gedrungen, die Zahl der Studenten zu senken, um dieses Leichenproblem zu lösen. Das heißt, weniger Studenten bedeutet, man braucht auch weniger Leichen. Mit dem Krieg ändert sich das schlagartig. Und natürlich ist es nicht möglich, unter normalen Bedingungen plötzlich Dutzende oder sogar Hunderte neuer Leichen zu besorgen. Da boten tatsächlich die Kriegsgefangenen eine Lösung für ein Problem, das von der Wehrmacht verursacht worden ist, es nämlich auch mit Hilfe der Wehrmacht zu lösen. Ich hatte schon gesagt, Kriegsgefangenenlager unterstanden bis kurz vor Kriegsende der Wehrmacht. Und wenn man schon diesen direkten Kontakt zu einer Wehrmachtseinrichtung hatte, liegt die Vermutung nahe, dass man das auch dann genutzt hatte, um sich die neuen Leichen zur Verfügung stellen zu lassen.
Könnten Sie auch diesbezüglich nochmal die Bedeutung der Hingerichteten für Anatomen schildern?
Im frühen 20. Jahrhundert ging die Tendenz der Anatomen eher dahin, sehr stark auf Hingerichtete als sogenanntes Material für ihre Forschung zu setzen. Die Anatomie, das hatte Matthias Schütz, ein Historiker der LMU München, ausgeführt, sahen sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts dem Problem ausgesetzt, dass sie fürchteten, ihre Wissenschaft würde an Relevanz einbüßen gegenüber den stärker biologisch ausgerichteten Fächern. Und ihre Lösung war zu sagen, wir müssen so nahe wie möglich an das Leben heran. Und das war tatsächlich möglich, wenn man mit Hingerichteten arbeiten konnte. Hingerichtete in der nationalsozialistischen Zeit konnten innerhalb von 40 bis 80 Sekunden nach Eintritt des Todes auf einem Seziertisch liegen. Einfach deshalb, weil das NS-Regime direkt neben den Guillotinen einen Raum für Anatomen eingerichtet hatten. Das heißt, man konnte im Grunde noch am lebenden Körper Untersuchungen ausführen. Und das hat dann tatsächlich die anatomische Wissenschaft grundlegend geändert. Weg von der traditionellen Leichenanatomie, also man arbeitet mit Körpern nach Eintritt des Todes, hin zur Arbeit mit künftigen Toten, wie Sabine Hildebrand und Hans-Joachim Lang das genannt haben. Was bedeutet es? Man kann es, glaube ich, relativ gut am Beispiel von Max Clara ausführen. Max Clara war Anatomieordinarius, zunächst in Leipzig, dann später in München, der die Möglichkeit hatte, mit Todeszelleninsassen zu arbeiten, ohne deren Wissen. Er durfte ihnen nämlich Vitamin C übers Essen verabreichen, um direkt nach ihrem Tod dann zu untersuchen, wie die Vitamin C-Konzentration in bestimmten Zellen und bestimmten Organen aussah. Das war tatsächlich eine völlig legitime wissenschaftliche Frage, aber die Methode, die er angewandt hat, stand völlig außerhalb des bekannten und zulässigen, auch ethisch begründeten Methodenarsenals der Anatomie. Er konnte jetzt nämlich tatsächlich schon auf lebende Menschen zurückgreifen, sie in sein Forschungsdesign mit einbeziehen, um im Wissen, dass sehr viele sehr schnell hingerichtet werden, nach dem Tod dann die Körper entsprechend untersuchen zu können. Also es waren im Grunde Humanexperimente, die ohne Zustimmung der Betroffenen durchgeführt wurden. Max Clara war auch nicht der Einzige, der sich solche Grenzübertritte zu Schulden hat kommen lassen. Ein anderes Beispiel ist der Berliner Ordinarius Hermann Stieve. Er hat schon lange gynäkologische Untersuchungen betrieben. Ihn interessierte beispielsweise die Frage, ob der Eisprung auch durch Schock einsetzen kann. Also es war die Debatte, kann man den Eisprung wirklich immer zu einem bestimmten Zeitpunkt des Zyklus verlässlich vorhersagen oder kann es eben auch zu Abweichungen kommen? Und Hermann Stieve gehörte zu der Fraktion der Anatomen und Gynäkologen, die die These vertraten, ja, es kann zu solchen Abweichungen kommen. In der Weimarer Republik war er noch auf Experimente mit Tieren angewiesen. Das nationalsozialistische Regime bot ihm ganz andere Möglichkeiten. Er bekam annähernd 200 in Plötzensee hingerichtete Frauen und konnte dann direkt nach der Hinrichtung untersuchen, ob seine These zutrifft oder nicht. Er konnte immer davon sprechen, auch in seinen Publikationen, dass nun eine Schockblutung nach einem Schock eingesetzt habe. Und der Schock bestand darin, dass den Frauen mitgeteilt wurde, am nächsten Morgen werdet ihr hingerichtet werden. Auch das ist eine klare Grenzverletzung ethischer Natur. Im Gegensatz zu Max Clara hatte Hermann Stieve keinerlei Konsequenzen zu tragen nach 1945. Er blieb Ordinarius an der Humboldt-Universität, das heißt, er konnte dann in der DDR seine Forschung weiterführen. Max Clara wurde immerhin abgesetzt in München, ist dann nach Istanbul übergesiedelt, aber wie gesagt, für Stieve ging es einfach ohne Probleme weiter. Das ist was grundsätzlich anderes, als es in Tübingen der Fall gewesen ist.
Inwieweit unterscheidet sich denn der Tübingen von dem gerade geschilderten Fall?
In Tübingen haben wir im Grunde keine wirklichen Hinweise mehr, dass da noch anatomische Forschung weiter betrieben worden ist. Das lag zum einen an dem Direktor Robert Wetzel, der eben sehr stark in Unipolitik involviert war. Andererseits, nachdem er nach Tübingen gekommen ist, seine Forschungsinteressen auch weg von der Anatomie im engeren Sinne hin zur Ur- und Frühgeschichte verlagert hatte. Das heißt, er hat archäologische Grabungen in der Nähe von Ulm geleitet. Das hört sich jetzt erstmal komisch an, aber tatsächlich gehörte das damals auch noch mit zum anatomischen Fach dazu, weil es ihm um die Entwicklungsgeschichte des Menschen gegangen ist. In seinem Fall natürlich auch um diese nationalsozialistische Stammesgeschichte, also so das Schwabentum, das sich da jetzt dann zum ersten Mal gezeigt hat.
Und vielleicht das dritte und extremste Beispiel von Anatomen, die diesen Paradigmenwechsel, wie es Hans-Joachim Lang genannt hat, vollzogen haben, ist August Hirt. August Hirt war Anatom oder wurde Anatom in der neuen Reichsuniversität in Straßburg und er wollte dort unbedingt zum Ausbau seines Instituts eine rassenkundliche Skelettsammlung aufbauen und bediente sich da der Möglichkeiten, die das NS-Regime geboten hat, ließ typische oder in seinen Augen typische zukünftige Skelette aussuchen, Menschen, Jüdinnen und Juden in Auschwitz und ließ sie von Auschwitz quer durch Europa in die Nähe von Straßburg in die Vogesen, in das Konzentrationslager dort deportieren, wo eine provisorische Gaskammer eingerichtet wurde und die Menschen dort ermordet wurden und er dann nur anfangen konnte, die Skelette davon herzustellen. Er ist dann überrascht worden oder das Ganze ist unterbrochen worden durch den Einmarsch der Alliierten. Und dieser Fall ist dann tatsächlich auch schon während der NS-Zeit international diskutiert worden. August Hirt ist mit dem Einmarsch der Franzosen und seinem Institut aus Straßburg abgezogen. Und dieses Institut und die Reichsuniversität Straßburg ist verlagert worden nach Tübingen, weil Tübingen als kleine Universitätsstadt ohne wesentliche Rüstungsindustrie noch kaum vom Luftkrieg auch betroffen war. Und er hat die letzten Monate des NS-Regimes in Tübingen seinen normalen Lehrbetrieb mit Prüfungen und so weiter aufrechterhalten, ein Teil durchgeführt und ein Teil seiner Einrichtung ist dann tatsächlich sogar im Keller der Tübinger Anatomie untergebracht worden. August Hirt hat sich dann der Strafverfolgung entzogen durch die Alliierten, indem er im Sommer 1945 Selbstmord im Schwarzwald verübt hat. Diese von den drei Fällen, die wir da mit Max Clara, Hermann Stieve und August Hirt kurz skizziert haben, ist August Hirt der Einzige, der tatsächlich auch rassenkundliche Forschung mehr oder weniger damit seinen Aktivitäten verbunden hat, weil er wollte eine Skelettsammlung ausbauen, um Demonstrationsobjekte für die klassische, angebliche jüdische Rasse zeigen zu können. Er hat dafür gesorgt, dass im Krieg es eine Konferenz oder eine Tagung von reichsdeutschen Anatomen in Tübingen stattgefunden hat. Damals hat man das Lager genannt. Und er hat darüber berichtet an den Leiter oder Geschäftsführer des SS-Ahnenerbes Sievers und erwähnt darin ganz, ganz deutlich, dass man sieht, dass es neue Möglichkeiten gibt der Leichenbeschaffung in Bezug auf, sagt er, wie wir es im Auftrag Beber schon festgelegt haben. Und mit dem Auftrag Beger ist nichts anderes gemeint als die Auswahl von zukünftigen Toten in Auschwitz für August Hirth. David, gibt es mehrere Bezüge zu August Hirth, zwischen August Hirth und Tübingen. Zum einen seine letzten Monate seiner Tätigkeit eben in Tübingen selber und zum anderen dieser Auftrag Beger. Das waren zwei Anthropologen, die die zukünftigen Toten, die die Menschen in Auschwitz ausgesucht haben. Und einer davon war Fleischacker, ein Anthropologe, der in Tübingen sich habilitiert hatte mit einer Arbeit über Handabdrücke von Jüdinnen und Juden, um anhand dieser Handabdrücke wieder so dieses Konstrukt der jüdischen Rasse belegen zu können. Und die Handabdrücke hat er gewonnen an Jüdinnen und Juden im Ghetto Litzmannstadt, wie es damals hieß, also Lodz. Und dieser Anthropologe Fleischacker ist auch also da gibt es ein Gutachten oder Zweitgutachten, das ein Tübinger Anatom geschrieben hat, in dem er sich ausgesprochen lobend und positiv über den rassekundlichen Beitrag dieser Arbeit äußert.
Wie wurde denn nach 1945 in Tübingen damit umgegangen? Einerseits mit der Geschichte der Anatomie in Tübingen selber, andererseits konkret mit den Körperteilen, den Leichen, den Überresten auf dem Gräberfeld X.
Da kann man sicherlich drei Phasen feststellen. Unmittelbar nach Kriegsende ist das Wissen um dieses Verschwinden und Entsorgung von Widerstandskämpfern vor allen Dingen in der Tübinger Anatomie noch präsent. Es gibt Angehörige, Familien, Verwandte, die sich darum kümmern. Es gibt Gesuche um Umbettung. Dieser Friedrich Rakob, den Stefan Wanwitsch vorhin schon als Widerstandskämpfer erwähnt hat, aus dem Ruhrgebiet, der in Stuttgart hingerichtet wurde, da haben sich Gesinnungsgenossen darum bemüht, dass seine Leiche umgebettet wurde. Und die Alliierten selber in Tübingen sind es die Franzosen, alarmiert von den Nachrichten über August Hirth, stellen Untersuchungen in den Anatomien an in Württemberg und fragen nach, in Württemberg und in Baden und fragen nach, was denn noch an Leichen von Angehörigen alliierter Staaten in den Anatomien zu finden ist. Und da werden auch Listen aufgestellt, aber die beziehen sich tatsächlich nur auf die Angehörigen von Alliierten. Und die letzten Toten, die nach Tübingen in die Anatomie kamen, in den ersten Monaten vom Jahr 1945, sind vor allem Strafgefangene gewesen, die aus dem benachbarten Gefängnis in Rottenburg kamen und die ganz wesentlich aus dem Baltikum, aus Litauen und Lettland stammen und damit nicht Angehörigen der Alliierten waren und die dann eben in diesen Listen auch nicht auftauchen. Aber auch die Sowjetunion sorgt dafür, dass einige der sowjetischen Kriegsgefangenen in Tübingen umgebettet wurden und in einen Friedhof, den sogenannten Russenfriedhof auf die Schwäbische Alb transluziert werden. Die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, wohl wissend, dass dort Gesinnungsgenossen bestattet wurden, fordert 1952 die Stadt Tübingen auf, das Gräberfeld X würdig zu gestalten, das ja bis dahin noch immer ein Massengrab mehr oder weniger war. Und die Stadt reagiert abwartend, langsam, hält das eigentlich nicht für unbedingt notwendig und ist dann vor allen Dingen aber auch im Zuge des Verbots der VVN, rückt sie davon ab, diesen Vorschlag zu realisieren und entschließt sich schließlich, eine Form zu nehmen, die man damals für Kriegsopfer Gedenken gedacht, benutzt hat, nämlich die drei Kreuze der Kriegsgräberfürsorge, die werden dann auf das Gräberfeld X gesetzt mit der Inschrift, die ist lange im Gemeinderat auch diskutiert worden, 1939 und 1945. Das heißt, damit hat man ganz, ganz eindeutig auch die Opfer der NS-Gewaltherrschaft subsumiert unter die Kriegsopfer. Und diese zwei Zahlen, 39 und 45, sind damals das Einzige gewesen, was überhaupt an Informationen, Gedenken überhaupt angegeben wurde. Darüber gab es dann Diskussionen und 1962 kommt ein neuer Anstoß von einem Opferverband, nämlich der Hilfsstelle für Rasseverfolgte bei der Evangelischen Gesellschaft in Stuttgart, die anregen, dass man doch mehr an Informationen braucht, um würdig gedenken zu können und dass man vor allen Dingen auch die Gründe für die Tode auch angibt. Und dann wird nach langer Diskussion im Gemeinderat schließlich eine Gedenkplatte vor diese drei Kreuze gesetzt, in der ganz allgemein darauf hingewiesen wird, was dort passiert ist. Der Text heißt, hier ruhen mehrere hundert Menschen verschiedener Völker, die in Lagern und Anstalten unseres Landes einen gewaltsamen Tod fanden. Weder das Wort Anatomie ist darin deutlich erwähnt, noch ist überhaupt auf die NS-Zeit und die NS-Gewaltherrschaft hingewiesen, sondern es bleibt in diesem sehr unklaren, undeutlichen, einen gewaltsamen Tod fanden. Damit bleibt das erst einmal, dabei bleibt es zwischen 1963 fast 20 Jahre lang und aufgrund einer Änderung im Kriegsgräbergesetz beschließt die Stadt Tübingen, inzwischen hatte auch die Belegung des Gräberfeld X aufgehört. Das Gräberfeld X war quasi voll. Das ist ja nach 1945 weiter mit Anatomietoten belegt worden. Und man öffnet ein neues Gräberfeld auf einem weiter abgelegenen, den sogenannten Bergfriedhof. Und der aktive Betrieb auf dem Gräberfeld X wird beendet. Und das nimmt die Stadt Tübingen zum Anlass, dieses Gräberfeld neu zu gestalten. Und als dann, ohne dass das in irgendeiner Form öffentlich angekündigt war, in diesen grabpflegerischen Maßnahmen auf einmal ein Bagger auf den Gräbern auftaucht, gibt das große Unruhe und eine erneute Debatte im Gemeinderat. Die Situation hat sich aber eben in den 80er Jahren geändert. Das Wissen um die Gewalttaten vor Ort ist allmählich klarer geworden. Und dann kommt es dazu, dass man im Gemeinderat sagt, man muss endlich wissen, was es eigentlich mit diesem Gräberfeld X tatsächlich auf sich hat. Und das war der Anlass dafür, eine Studie eben über das Gräberfeld X in Auftrag zu geben. Da ich damals mit meiner Dissertation gerade fertig war, habe ich diesen Auftrag bekommen und diese erste Untersuchung zu dem Anatomie-Gräberfeld gemacht. Das wiederum hat ausgelöst, dass damalige Medizinstudenten die Frage aufgeworfen haben, ja, wie kann es denn sein, dass wir tatsächlich noch an Präparaten ausgebildet werden, die von NS-Opfern stammen. Und das ist eine Frage, die tatsächlich nicht nur die Tübinger bewegt hat, sondern in den 80er Jahren sind ja auch erneute Untersuchungen von Forschern wie Ernst Klee oder Götz Ali über NS-Verbrechen veröffentlicht worden und haben auch andere Medizinstudenten alarmiert, sodass auch zum Beispiel in Heidelberg, aber auch in Frankfurt und in München bei den Max-Planck-Instituten diese Frage aufgeworfen wurde und schließlich dann das Wissenschaftsministerium für Baden-Württemberg beschlossen hat, dass sämtliche medizinischen Sammlungen der Universitäten auf die Existenz von Präparaten aus der NS-Zeit von NS-Opfern zu untersuchen seien. Das wurde durchgeführt und in Frankfurt und in München hat man dann die dabei identifizierten Präparate aus den Sammlungen entfernt und stillschweigend bestattet. Nur in Tübingen hat es zur Einsetzung einer unabhängigen wissenschaftlichen Kommission geführt, die dann tatsächlich auch dokumentiert hat, was an NS-Präparaten von welchen Menschen oder von welchen Menschen sie unmöglicherweise hätten stammen können, auch entfernt wurden und ebenfalls auf dem Gräberfeld X im Sommer 1990 bestattet wurde. Dabei hat dann das erste Mal die Universität öffentlich Verantwortung für das Geschehen übernommen. Es wird eine Gedenkplatte gesetzt, in der gleichen Stil wie diese Gedenkplatte von 1963. Und der Text ist aber wenig informativer als der von 63, vielleicht ein Stückchen poetischer. Da heißt es: verschleppt, geknechtet, geschunden, Opfer der Willkür oder verblendeten Rechts, fanden Menschen Ruhe erst hier. Von ihrem Leib noch forderte Nutzen eine Wissenschaft, die Rechte und Würde des Menschen nicht achtete. Mahnung sei dieser Stein den Lebenden. Auch diese Inschrift nennt die Tübinger Anatomie nicht wirklich, aber das erste Mal ist eben tatsächlich die Eberhard-Karls-Universität dabei genannt. Wie viel Aufruhr oder Ärger diese Gedenkplatte dann doch noch verursachen konnte, zeigt sich, dass wenige Tage später einige rechtsextreme Jugendliche diese Platte zerschlagen haben. Immerhin haben dann Bürger, Mitglieder von zivilgesellschaftlichen Gruppen 2 Nächte lang Nachtwochen auf dem Gräberfeld X durchgeführt, damit dann nicht nochmal etwas in diese Richtung passiert. Danach versank das Interesse am Gräberfeld X wieder bis in den 2010er Jahren. Angehörige und wieder auch Mitglieder von Opferverbänden darauf aufmerksam gemacht haben, dass auf den Bronzetafeln, die man 1980 gesetzt hatte bei dieser Neugestaltung des Gräberfeldes X und die 517 Namen von den insgesamt 1078 Opfern erwähnen, einige der Namen falsch geschrieben waren, beziehungsweise auch Namen fehlten.
Das klingt ja schon nach einem ziemlichen Fauxpas. Wie wurde denn da drauf reagiert?
Da immer wieder nachgefragt wurde, sah sich die Stadt schließlich in der Pflicht und hat ihren Stadtarchivar damit beauftragt, diese Namen zu überprüfen und zu korrigieren, was aber, es handelt sich vor allen Dingen um slawische Namen, natürlich gar nicht so ganz einfach ist. Und schließlich ist ein provisorisches Gedenkbuch auf dem Gräberfeld X mit 9 Namen oder richtig geschriebenen und verbesserten Namen aufgestellt worden, was aber dazu geführt hat, dass die Zahl der 1078 Toten, die zwischen 33 und 45 in die Tübinger Anatomie kam, nun auf 1156 Namen erhöht wurde, weil nämlich jetzt auch alle die Toten mit aufgeführt wurden, die gar nie in die Anatomie kamen, die aber als in Tübingen verstorbene Zwangsarbeiter auch auf dem Gräberfeld X bestattet wurden, womit sich der Charakter der Gedenkstätte natürlich auch geändert hat. Und das wiederum hat dazu geführt, dass dann schließlich gesagt wurde, man muss das wieder genauer und grundlegender untersuchen. Und dann haben sich die Stadt und die Universität zusammengetan, die ja beide an dem Gräberfeld X beteiligt sind. Es ist der städtische Friedhof und es ist die universitäre Anatomieabteilung und haben das Forschungsprojekt zum Gräberfeld X ins Leben gerufen.
Wie sieht denn heute der Gedenkort Gräberfeld X aus und was ist für die Zukunft geplant? Was sind Konzepte, um diese Erinnerung vorzubehalten und auch in der politischen Bildung, in der Schulbildung, in der Antiextremismusarbeit einzusetzen?
Das Gräberfeld X ist jetzt gekennzeichnet durch diese ganzen Schichten der unterschiedlichen Erinnerungsstufen, die Benigna Schönhagen gerade ausgeführt hat. Also es ist zum einen ein Randstück des städtischen Friedhofes, der selber ja durchaus berühmt ist. Also es sind Leute wie Hölderlin dort bestattet, Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger, jüngst kamen jetzt noch Walter Jens mit dazu oder Professor Küng. Das heißt, es ist schon ein Ort, der in Tübingen wahrgenommen wird. Aber trotzdem ist es, glaube ich, ein Ort, der das Gräberfeld X, der in Tübingen kaum bekannt ist. Es ist eine Randlage. Wenn man sich nähert, kommt man erstmal an einem großen Gräberfeld vorbei, das den Toten des Ersten Weltkriegs gewidmet ist. Und das ist genau so, wie man sich's vorstellt. Es ist weitläufig, es ist schön angelegt. Es gibt eine große Tafel, die der Helden gedenkt. Es werden auch öfters noch Blumen dort niedergelegt. Und wenn man da dann weitergeht an den Rand hin, dann erst muss man ja sich den Durchgang aufs Gräberfeld X erstmal finden und schaffen. Vor dem Gräberfeld X sieht man mittlerweile tatsächlich Informationseinheiten. 1993 kam da erstmals eine Informationstafel hinzu, die das Ganze historisch einordnet. Seit 2019 ist es ergänzt durch ein provisorisches Gedenkbuch. Das ist das, was Frau Schönhagen gerade erwähnt hat, vom Stadtarchiv erarbeitet. Das ist ein metallenes Buch mit eben allen Namen von Menschen, die zwischen 33 und 47, 48 dort bestatteten Menschen aufführt. Auf dem Gräberfeld X selber, es gibt keine Einzelgräber mehr. Die gab es noch bis Anfang der 80er Jahre. Die wurden dort dann aber beseitigt. Das heißt, man hat jetzt einen Gang, der auf die drei Kreuze zuführt. Links und rechts dieses Ganges liegen jeweils drei bronzene Tafeln. Und zwischendrin gibt es dann noch diese kleine Gedenkplatte der Universität Tübingen. Wir haben uns natürlich länger jetzt schon Gedanken drüber gemacht, wie soll sich jetzt eigentlich unser Projekt materialisieren. Denn tatsächlich war es ja bisher immer so, jede Beschäftigung mit dem Gräberfeld X, jede öffentliche Auseinandersetzung hat in einem neuen Gedenkzeichen geendet. Wir sind aber der Meinung, dass es jetzt nicht unbedingt das Klügste ist, jetzt nochmal eine Plakette oder nochmal einen Stein dazuzusetzen. Wir wollen auch nicht, was tatsächlich auch kontrovers diskutiert ist, die Namen auf den Bronzetafeln beseitigen oder korrigieren. Wir denken, es ist wichtig, das genauso zu lassen, wie es ist, als Zeugnis dieser jahrzehntelangen Auseinandersetzung mit dem Gräberfeld X und seinen Toten. Was wir aber machen wollen, ist, wir glauben aufgrund der ja doch Einzigartigkeit dieses Gräberfeldes, dass es notwendig ist, mittelfristig eine arbeitende Gedenkstätte zum Gräberfeld X zu schaffen. Das heißt, es sollen jetzt keine materiellen Zeichen ergänzt werden, sondern es soll die Kommunikation verstetigt werden. Wir wollen weiterhin bleiben an dem Thema dran, auch nachdem das Forschungsprojekt jetzt im September sein Ende gefunden haben wird. Wir wollen es mit den ganzen Sachen, Materialien, die wir gesammelt haben, mit den Biografien, die wir erarbeitet haben. Wir möchten das weiterführen. Wir möchten, dass es im Gespräch bleibt. Wir wollen, dass es im öffentlichen Bewusstsein bleibt. Und wir glauben vor allem, dass es auch sehr nützlich sein kann für die historisch-politische Bildungsarbeit. Im Gräberfeld X zeichnet sich nämlich eine Verschränkung des Netzwerks der NS-Gewalt ab, aber gleichzeitig auch des Netzwerkes der Wissenschaft. Also es sind Tote, da können Sie fast alle Opfergruppen, die in den Sinn kommen, sind dort bestattet. Also wir haben die sowjetischen Kriegsgefangenen, wir haben die Widerstandskämpfer, wir haben Patientinnen und Patienten von Heil- und Pflegeanstalten. Wir wissen auch, dass es wenige Opfer, aber immerhin gibt, die der wilden Euthanasie zum Opfer gefallen sind. Was unser Forschungsprojekt rausgefunden hat, das ist, dass auch zwei jüdische Opfer unter diesen Anatomietoten gewesen sind. Das heißt, man kann da wirklich sehr viel über diese NS-Gewaltherrschaft und auch über die Alltäglichkeit dieser NS-Gewaltherrschaft vermitteln. Und gleichzeitig aber kann man auch den Bogen schlagen zur Rolle der Wissenschaft, die sie im Nationalsozialismus gespielt hat. Und das Wertvolle ist, dass man nicht auf irgendwelche Schwarz-Weiß-Darstellungen zurückfallen muss. Es war eben nicht so, dass die Anatomen ab 33 alle glühende Nationalsozialisten waren. Es war nicht so, dass es da einen klaren Bruch gegeben hätte, sondern das Perfide ist, es war so eine schrittweise Entgrenzung. Es gab die ganz langen Kontinuitätslinien. Seit über 400 Jahren sind Menschen zwangsweise in die Anatomie gekommen und es waren nur kleine Schritte, die dazu weitergegangen werden mussten, um dann zu so einer entgrenzten Anatomie zu kommen. Das heißt, man hatte davor Hingerichtete in der Anatomie schon seit Jahrhunderten. Jetzt kommen die exekutierten Zwangsarbeiter dazu. Man hatte schon seit Jahrhunderten Menschen, die in Krankenhäusern gestorben sind. Jetzt kamen welche dazu, die in Kriegsgefangenenlazaretten gestorben sind. Also so dieser Bruch war marginal. Es war nicht so, dass davor freiwillig Menschen ihren Körper gespendet hätten und die Nationalsozialisten die Anatomen gezwungen hätten, zwangsweise jetzt Menschen anzunehmen, sondern es war eine, naja, fast schon organische Entwicklung, die dazu geführt hat und die es auch möglich gemacht hat, dass Anatomien zu diesen Endstationen der NS-Gewaltherrschaft geworden sind. Und gleichzeitig sieht man aber auch, gerade jetzt bei den Anatomen, die geforscht haben, dass die auch gewissenslos und auch proaktiv die Chancen genutzt haben, die ihnen geboten worden sind und auch selber sich Chancen geschaffen haben. Also da kann man schon sehr viel jetzt auch mit Blick auf die Ausbildung zukünftiger Ärztinnen und Ärzte, wie es jetzt auch im Lancet Report gefordert worden ist, also dass man sich wirklich immer wieder mit dieser NS-Geschichte beschäftigt, weil es nicht so ist, dass heute die Anatomie unproblematisch wäre. Das kann sie auch gar nicht sein, weil es ist weiterhin eine Wissenschaft, die mit menschlichen Körpern arbeitet, die darauf angewiesen ist. Und das sind immer ja, Grenzüberschreitungen, die da begangen werden müssten. Und da ist es umso wichtiger zu wissen, wie weit darf man ethisch gehen und wo muss man Stopp machen und wo muss man dann auch sich dagegen wehren, wenn andere weitergehen möchten. Also wir glauben, dass es einfach ein sehr gutes Beispiel ist, lokal, mit dem man arbeiten kann, mit dem man sehr unterschiedliche Zielgruppen einbinden kann. Und wenn man sich die Gedenkstättenlandschaft anguckt, wirklich mit der Geschichte der Anatomie setzt sich noch keine zentral auseinander, obwohl es ja nicht nur Tübingen gewesen ist, sondern wie erwähnt 31 reichsdeutsche Anatomien, von denen über 20 noch auf dem Gebiet der Bundesrepublik liegen.
Und vielleicht kann man noch ergänzen, wie produktiv das tatsächlich auch ist, diese Situation aus in den verschiedenen Dimensionen zu zeigen, hat sich jetzt bei der Ausstellung gezeigt, die wir als Ergebnis von einem interdisziplinären Lehrforschungsprojekt zusammen mit Studierenden und zwei weiteren Dozenten des Instituts für Geschichte und Ethik der Medizin durchgeführt haben unter dem Titel Entgrenzte Anatomie, die Tübinger Anatomie und der Nationalsozialismus. Diese Ausstellung ist nicht nur um ein Jahr verlängert worden, sie ist am authentischen Ort in der alten Anatomie. Es gibt inzwischen auch eine moderne, neue Anatomie ausgestellt und zu sehen. Und die Nachfrage zeigt, dass sie genauso einen Punkt trifft mit diesem Aufheben der Zäsuren zwischen 33 und 45 und es nachdenklich macht, diese Kontinuitätslinien vor 33 und eben auch nach 45. Denn wie ja indirekt jetzt auch schon klar wurde, nach 45 hört das Arbeiten mit zwangsweise abgegebenen Leichen nicht auf, sondern bis in die 50er Jahre, ja bis in die 60er Jahre hinein, arbeitet die Tübinger Anatomie weiter mit Menschen, die nie um ihr Einverständnis gebeten wurden für die Verbringung in die Anatomie. Die letzte sogenannte Sozialleiche, wie diese Menschen im Jargon der Anatomen heißen, ist erst 1982 in die Tübinger Anatomie gekommen. Und so ist eine solche Darstellung und eine Ausstellung, wie sie jetzt eben temporär zu sehen ist, eben auch ein Anlass, sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen, die auch die Fragen betreffen, wie geht man denn mit den Reparaten um, nicht nur von Menschen, die dem NS-Regime oder der NS-Gewaltherrschaft zum Opfer gefallen sind, die sind ja weitgehend 1990 in Tübingen bestattet worden, sondern eben auch mit den Präparaten von Menschen, die zwangsweise in die Anatomie gekommen sind. Und diese Ausstellung zeigt diese Fragen sehr offen und sie gibt auch keine eindeutige Antwort, weil die Frage nach dem Umgang mit Human Remains ja im kolonialen Kontext heftig diskutiert wird und es dazu ja auch noch keine eindeutige abschließende Meinung gibt, sodass die Besucher der Ausstellung sich selber ein Bild davon machen müssen und das ist sicherlich die beste Form von Anti-Extremismusarbeit. Musik.